Das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast des Contact Center Networks. Ja, Sie sind wahrscheinlich wieder dabei. Wir haben ja mittlerweile sehr, sehr treue Stammhörerinnen und Stammhörer. Und heute, entgegen der üblichen Kurzvorstellung durch mich, schwenken wir gleich mal zu unserem Gast heute rüber. Ich begrüße recht herzlich Ludger Strohm und frage ihn, Ludger, wer bist du, was machst du, für wen machst du es und warum? Hallo.
Hallo Markus. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Also mein Name ist Ludger Strohm. Ich bin der Managing Director von der Go Beyond Partners. Wir sind eine Unternehmensberatung rund um das Thema Customer Experience und Customer Service Call Center, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Go Beyond Partners ist ein Teil von der Webhelp Group. Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, baue das hier quasi in Deutschland auf. Ja, und ansonsten über mich, ich sitze hier am schönen Niederrhein und da komme ich auch her. Ich mache seit 25 Jahren Callcenter und Customer Service Geschäft und Beratung auch schon seit 12.
Wunderbar. Dann sprechen wir heute, oder ich spreche heute mit einem Experten, und zwar über Customer Service, wie du es ja gerade schon kurz angekündigt hast. Das überrascht jetzt erstmal niemanden hier in diesem Podcast. Du sag mal, wenn es darum geht, Zufriedenheit bei allen Beteiligten zu erzielen, das ist ja ein Ziel von Customer Service, und auch gleichzeitig gut zu performen. Da ist es doch im Grunde egal, ob das jetzt ein kleines, mittelständisches Inhouse-Callcenter ist oder, ich sag mal, ein Weltkonzern mit Tausenden von Service-Mitarbeitenden. Denke ich dazu einfach oder wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso. Wir reden ja auch mit sehr großen und teilweise auch sehr kleinen Unternehmen, also auch mit Startups, und die haben natürlich auch manchmal so den Anspruch, ja, dann baut ihr uns ja auf 3 Seiten was zusammen und dann können wir ja den Kundenservice laufen lassen und starten. Und dann sage ich, auch du hast als Leiter eines Startups eine ganz spezifische Vorstellung, wie deine Kunden behandelt werden sollen und wie das im Hintergrund bearbeitet werden soll. Und das müssen wir genauso definieren für einen Mitarbeiter, die der Kundenservice macht, genauso für 1000 Kolleginnen und Kollegen, die den Kundenservice liefern für ganz große Unternehmen. Das, was definiert werden muss, muss immer definiert werden.
Ja, das ist so genau diese Sache, ähnlich wie im Trainingsbereich. Ne? Auch Sie haben doch da was vorgefertigt, das können wir doch hier einfach nehmen.
Genau.
Und so weiter. Aber sehr interessant zu sagen, selbst für einen Mitarbeiter müsste man das machen, um einfach mal zu zeigen, ja, das ist dieser Servicegedanke, der dahinter steckt. Man kann da ja recht unterschiedlich vorgehen, wenn es jetzt um den Aufbau oder die Neuausrichtung geht. Viele, meiner Erfahrung nach, orientieren sich da so erstmal am organisatorischen Rahmen oder der Technik. Aus welcher Richtung denkt ihr? Und warum ist das so? Oder denkt ihr genauso?
Also die Kunden denken oftmals so, weil die kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Chatbot-System oder ich brauche eine E-Mail-Automatisierung. Und ich fange immer ganz gerne mit der Strategie und mit Prozessen an. Weil zuallererst geht es mal darum, was ist denn deine Service-Strategie? Also mal so 2 Beispiele. Eine Service-Strategie kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt ein Unternehmen, die sagen, wir wollen eine Erreichbarkeit von 100% haben, ein Service-Level von 95%. Es gibt keinen Sprachserver und alle gehen sofort ans Telefon. Und das andere Unternehmen sagt, ich will eigentlich überhaupt keine persönliche Kommunikation mit meinem Kunden. Wir haben ein Forum, so ein Self-Help-Forum, und da können die Kunden sich selber helfen. Und beides ist legitim. Und irgendwo dazwischen muss jedes Unternehmen sagen, was ist denn meine Definition von Kundenservice und wie definiere ich denn das, was ich an meinen Kunden oder an meine Kundinnen und Kunden liefere? Also was ist mein Serviceversprechen? Ist es irgendwo 80-30? Welche Kanäle sind es denn? Was erwarte ich denn eigentlich an Werten für Kundenzufriedenheit oder NPS oder wie auch immer du das messen willst? Und alles das muss ich erstmal grundlegend definieren. Ich muss mir über Zielgruppen Gedanken machen, ich muss mir darüber Gedanken machen, von wann bis wann will ich denn eigentlich geöffnet haben, was soll denn auf dieser IVR in irgendeiner Art und Weise angesprochen werden, möchte ich irgendwie einen Voicebot haben, der mich offen fragt, oder möchte ich den Kunden steuern. Alles das sind grundlegende Gedanken, bevor ich irgendeinen Menschen vor irgendeine Technologie setze.
Das klingt bei mir jetzt so schon nach diesem, wir hatten ja im Vorgespräch uns schon mal ausführlich unterhalten, nach diesem Operating Model, was du mir kurz vorgestellt hattest. Geht es in die Richtung? Wenn ja, dann erzähl doch gerne mal kurz auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie das aufgebaut ist, wie man damit arbeitet und welche Schritte da einfach gemacht werden.
Also dieses Operating Model, das haben meine lieben Kolleginnen und Kollegen in UK gemeinsam mit einer Business School entwickelt. Mhm. Es ist sogar quasi, man kann sagen, es ist offiziell akkreditiert. Die haben es auch schon sehr oft eingesetzt. Und ich habe das jetzt hier mal für natürlich meinen Bereich wirklich adaptiert auf das Thema Kundenservice. Ich kann das auch auf die gesamte Unternehmung übertragen. Aber auf den Kundenservice startet es wirklich. Was ist die Unternehmensstrategie und was ist darunterliegende oder die daraus abgeleitete Servicestrategie, was ich gerade schon angesprochen habe, wo ich die Grundlagen definiere, was ich an den Kunden liefern möchte und was beim Kunden an, weil das ist ja letzten Endes das, was wir generieren. Wir generieren eigentlich Kundenzufriedenheit und Loyalität, also gemessene CSAT oder ein NPS, weil das, was wir liefern, ist eine First Contact Resolution Rate, also dass man vernünftige Antworten sofort und schnell gibt. Das ist alles das, was man liefert. Aber das, was beim Kunden hängen bleibt, ist Kundenzufriedenheit und Loyalität. Mhm. Und da muss ich für mich vorher mal definieren, was möchte ich denn erreichen? Auch das ist übrigens von Land zu Land unterschiedlich, was ich überhaupt erreichen kann. Und wenn ich das alles definiert habe und mir über meine Kundengruppen und Zielgruppen im Klaren bin, dann muss ich mir die Frage stellen, wo betrachte ich denn überall den Kundenservice? Wo ist denn für mich Kundenservice? Auf welchen Kanälen? Also fängt Kundenservice schon auf der Website an oder ist die Website eigentlich eher unter Sales- und Marketing-Kontrolle? Ich habe da eine klare Meinung zu, weil der Kunde möchte überall da, wo er mit dem Unternehmen in Kontakt tritt, Fragen beantwortet haben, wenn er denn welche hat.
Ja.
Und vor allen Dingen das, was normalerweise vorne im E-Commerce, im Sales und im Marketing in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, nicht geliefert wird, das muss der Kunde hinterher beim Kundenservice erfragen und dafür muss der Kundenservice quasi ausbügeln. Das ist alles nicht nötig, wenn ich das konsistent umsetze von Anfang an. Also, wenn ich die Zielgruppen habe, dann baue ich Customer Journeys oder erstmal die große Customer Journey von ich begegne einem Kunden als Unternehmen auf einer Webseite oder auf irgendeinem Instagram-Kanal, ich generiere Interesse und dann steigt der Kunde in die Kommunikation mit meinem Unternehmen ein.
Das heißt aber auch, sorry für die Unterbrechung,
ja, ist
das
gut.
Heißt aber auch, dass es heute entgegen der landläufigen Meinung vielleicht auch nicht unbedingt, dass ich nicht auf allen Kanälen präsent sein muss.
Ich muss überhaupt nicht auf allen Kanälen präsent sein. Es gibt ein gutes Beispiel. Ja, wir reden hier ja ganz viel über WhatsApp als Service-Channel. Ja?
Ja.
Wenn du nach Schweden gehst, die Schweden nutzen fast kein WhatsApp. Ja, also mein Schwiegervater hat WhatsApp, weil er möchte mit uns hier sich austauschen, aber ganz viele Schweden besitzen kein WhatsApp. WhatsApp wäre in Schweden absolut kein Servicekanal und insofern muss ich mir wirklich überlegen, in welchem Land bin ich und welche Zielgruppe ich habe, weil ich weiß auch nicht, ob WhatsApp unbedingt im B2B-Bereich ein guter Kanal wäre, weil wir ja ganz oft mit den Unternehmen auch über Datenschutz und über Datenaustausch mit amerikanischen Unternehmen sprechen und dann ist das auch schon wieder schwierig.
Ja, okay. Mhm.
So, ich mach mal weiter.
Gerne.
Wenn ich die Customer Journeys designt habe, dann kommen darunter die Prozesse. Also die Customer Journey ist das, was der Kunde da draußen erlebt und wo er langlaufen soll. Und die Prozesse, die sind das, was die Menschen im Unternehmen abarbeiten oder gemäß den Prozessen sollen sie arbeiten. Und die Prozesse muss ich dann hinterher natürlich auch in der Technologie abbilden, sodass das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice machen, genau zu dem passt, was der Kunde draußen erleben soll. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt, weil aus meiner Erfahrung sind das, ja, da sind Prozesse gewachsen, da sind irgendwelche Touchpoints gewachsen und ganz oft erlebe ich, dass das wirklich nicht konsistent ist für den Kunden und dann muss wieder, wie gesagt, die Kundenservice-Mitarbeiterin, der Kundenservice-Mitarbeiter, die müssen es am Ende wieder ausbügeln und müssen es sortieren, müssen es klären, müssen es dokumentieren. Und das muss ich oder sollte ich so konsistent wie möglich machen.
Finde ich persönlich richtig gut. Ich habe da sehr schmerzhafte Erfahrungen, wo tatsächlich der Kunde und die Mitarbeitenden massiv drunter leiden, weil eben die Prozesse der Technik angepasst wurden. Ja, das heißt, wir haben die und die Technik, die und die Software, die und die IT und deswegen müssen wir das jetzt in dem Ablauf machen. Für den Kunde ein Horror, weil er Fragen beantworten muss, die er gar nicht versteht und am Ende irgendwie denkt, was machen die jetzt mit mir? Also auch hier, wenn ich es richtig verstanden habe, zweiter Schritt, erstmal die Wege festlegen und dann die Fahrbahn.
Genau, ich nehme noch ein anderes Beispiel. Das war, was jetzt halb hierzu passt, ja, weil wir sind dann schon im Bereich Automatisierung. Aber was ich auch schon erlebt habe, sind Chatbots, die im Grunde gar nicht darauf angelegt waren, den Kunden seine Frage zu beantworten, sondern die darauf angelegt waren, das, was die Legal-Abteilung vorher freigegeben hat, in irgendeiner Art und Weise an den Kunden zu kommunizieren. Mhm. Das heißt also, von der rechtlichen Seite war das Unternehmen total sicher, nur leider hat es den Kunden nicht zufriedengestellt. Mhm. Was der dann macht, ist klar, der ruft an und lässt sich von einer Mitarbeiterin im Kundenservice helfen.
Mhm. Ja, okay. So, was kommt nach den Prozessen?
Wenn ich weiß, was ich erreichen will und wie die Kolleginnen und Kollegen arbeiten sollen, muss ich mir überlegen, wo sind die denn? Also wie baue ich strukturell einen Kundenservice auf? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann das in-house machen. Ich kann das auch in Sachbearbeitergruppen über unterschiedliche Abteilungen verteilen. Aber sagen wir erstmal, ich kann das in-house machen, ich kann das outsourcen, ich kann es teilweise outsourcen, ich kann es an unterschiedliche Unternehmen outsourcen. Und dann ist die Frage, mache ich das nearshore, mache ich das offshore? Sage ich vielleicht auch, ich möchte schriftliche Prozesse in irgendeiner Art und Weise automatisiert übersetzen lassen und dann vielleicht irgendwo in Indien bearbeiten und zurück übersetzen lassen. Das sind alles grundlegende Entscheidungen, die ich treffen muss. Und ich muss mir auch Gedanken darüber machen, was für Skills habe ich denn eigentlich für diesen Kundenservice, also inhaltliche Skills, bevor wir überhaupt in der Technik sind. Was für inhaltliche Skills habe ich und welche Lines of Business und welche Kundengruppen oder welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergruppen brauche ich denn, die unterschiedliche Themen bearbeiten. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, wie ich alles das, was ich an den Kunden liefern möchte, auch in der Struktur ordentlich abbilden kann.
Mhm. Gibt es denn Stand heute so aus deiner Sicht irgendwelche wirkliche Modelle, die man immer wieder heranziehen kann, was jetzt diese Entscheidungen angeht? Oder wie unterstützt ihr eure Kunden bei diesen, ich sag mal doch, schon schwerwiegenden Entscheidungen, die man, denke ich mal so, wenn man damit noch nie so richtig zu tun hatte, sehr, sehr schwer treffen kann? Gerade beim Thema Nearshore, Offshore, First Level, Second Level.
Also was wir sehr oft erleben, das sind so gewisse Vorstellungen, was denn so Nearshore und Offshore ist. Das fängt schon an, dass die Rechtsabteilung sagt, nein, wir wollen nicht außerhalb der EU gehen. Ja? Jetzt haben viele Callcenter-Unternehmen, die Webbehelp gehört auch dazu, haben eine große Präsenz im Balkan. Ja? Der Balkan ist offiziell keine EU. Nichtsdestotrotz wird dort in der gleichen Qualität Kundenservice geliefert wie innerhalb der EU. Das ist ein Aspekt, den muss ich betrachten. Das hat natürlich auch einen Kostenaspekt. Ja, wenn ich hier in Deutschland einen Kundenservice aufbauen möchte, dann muss ich dafür deutlich mehr bezahlen, als wenn ich das irgendwo auf dem Balkan oder runter dann Richtung Türkei und was haben wir denn dahinter noch, Ägypten machen möchte. Ja, so, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, und das widerstrebt dann dem, was ich gerade gesagt habe, ist, ich möchte eine sehr gute sprachliche Qualität und die ist nun mal unterschiedlich ausgeprägt in Europa. Wenn ich nach Polen gehe, dann habe ich einen relativ starken Akzent. Auf dem Balkan habe ich eher einen geringen Akzent. In der Türkei habe ich, zumindest wenn ich auf Menschen treffe, die in Deutschland, und das passiert ja ganz oft, groß geworden sind, habe ich auch wenig Akzent. Aber kritisch ist das Thema Schriftbearbeitung. Ja? Und auch dort gibt es immer noch aus meiner Sicht sehr, sehr unrealistische Erwartungen, dass man natürlich davon ausgeht, dass die allermeisten Agentinnen und Agenten, die man dann bei dem Dienstleister beschäftigt, auch einen sehr guten Schriftskill haben. Ich könnte jetzt kritisch sagen, ob wir den überhaupt noch in der ausreichenden Qualität in Deutschland vorfinden. Aber ich finde ihn mit Sicherheit nicht außerhalb des Landes vor. Und dann sind vielleicht so automatisierte Übersetzungslösungen mittelfristig vielleicht die einzig sinnvolle Alternative, wenn man groß skalieren muss.
Mhm. Skills, das heißt natürlich auch Unterschiede, sind das Skills, die ich selbst zur Verfügung habe, Ressourcen, oder die eben mir mein Dienstleister zur Verfügung stellen muss. Was mache ich, wenn mal ein Ressourcenmangel ist? Also ich denke, viele Fragen, die in diesem Punkt, in dieser Station sehr wichtig sind, ja.
Also Skills ist ja erstmal nur, was soll inhaltlich bearbeitet werden. Und auch da gibt es völlig unterschiedliche Ausprägungen. Also ein Unternehmen, was eigentlich sehr neu ist im Outsourcing, die werden immer sagen, wir sourcen erstmal einfache Aktivitäten aus und halten alles das, was kompliziert ist, im Haus. Das ist erstmal eine richtige Strategie. Allerdings, je weniger und je einfachere Dinge ich outsource, desto weniger können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei meinem Dienstleister, desto eher werden die nochmal im Second Level nachfragen und dann kommt es häufig zu Unzufriedenheiten auf beiden Seiten, weil der Auftraggeber sagt, ja, aber die können ja gar nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle, und der Auftragnehmer sagt, ich würde gerne mehr, aber ich darf nicht. Ja? Es gibt aber natürlich auch, wenn man dann in einer langfristigen Zusammenarbeit ist und, muss man sagen, der Auftraggeber dann auch darf oder möchte, dann kann ich auch durchaus Third-Level-Aktivitäten, wie zum Beispiel Klärung mit Rechtsanwälten, auch das kann ich outsourcen. Das ist im Grunde alles eine Frage der Qualifizierung der Kolleginnen und Kollegen, die es machen. Und ob ich diese, jetzt mal grundsätzlich gesagt, ob ich diese Menschen in meinem Unternehmen qualifiziere oder bei meinem Auftragnehmer qualifiziere, wenn die Qualifikation oder die Qualifizierung und damit dann die Qualifikation, wenn die gut ist und wenn die entsprechenden Rechte in den Systemen da sind und man vernünftig geschult ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann kann ich das auch bei meinem Dienstleister bearbeiten lassen.
Mhm. Absolut, ja. Wie geht's dann weiter?
Und jetzt kommen wir endlich zum Thema Technologie. Das haben wir ja eben schon mal kurz angerissen. Und Technologie fängt für mich erstmal an, welche Omnichannel-Software oder Multichannel-Software habe ich denn eigentlich passend zu den Kanälen, die ich liefern möchte. Ja? Wir haben ja jetzt mehr und mehr bei uns in der Industrie diese Omnichannel-Plattform, wo ich eigentlich jeden Kanal bearbeiten kann. Der eine hat einen etwas besseren Chatbot, der andere hat einen etwas schlechteren Chatbot. Manchmal sucht man sich vielleicht auch wirklich Chatbot-Lösungen nochmal extern dazu. Also das ist für mich erstmal sicherzustellen, dass über die ausgewählten Kanäle die Kontakte vom Kunden auch bei den richtigen Kolleginnen und Kollegen ankommen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das ist erstmal, und dass ich das vernünftig reportet bekomme. Ja. Dann habe ich aber natürlich auch die Systeme, vor denen die Kolleginnen sitzen. Ja? Also sei es das CRM-System des Auftraggebers oder sei es ein Wissensmanagement-Tool, sei es irgendwelche Ticketsysteme. Alles das muss konsistent aufeinander abgestimmt sein und es muss vor allen Dingen so abgestimmt sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst wenig Aufwand haben. Und da gibt es ganz viel Potenzial, vor allen Dingen, wenn man in existierende Organisationen reingeht, weil du hast es eben schon gesagt, da sind Prozesse gewachsen, da sind Technologien gewachsen, teilweise nebeneinander her und die werden dann versucht zusammenzubauen. Und da gibt es ja immer nur eine IT-Abteilung und die muss auch priorisieren. Und wenn dann Richtung Marketing und Sales sehr viel Umsatzpotenzial hinter Veränderungen in der IT stecken, dann kann das durchaus dazu führen, dass die Veränderungen, die man braucht in der IT für den Kundenservice, vielleicht ein bisschen länger brauchen. Und dann habe ich Workarounds und unter denen leiden dann die Menschen im Callcenter und unter denen leiden dann logischerweise auch die Kunden.
Mhm. Ja, auch hier stimme ich dir absolut zu. Erst mussten wir lernen, oder viele mussten lernen, den Blick mal aus dem Unternehmen raus auf den Kunden zu richten. Das Thema Customer Journey, Customer Experience. Nicht vergessen bitte, wir haben auch eine Journey, eine Experience, eine Usability bei unseren Mitarbeitenden.
Ja? Absolut.
Und die dürfen wir auch ganz gerne mal durchlaufen als Entscheider im Management.
Genau, so. Und jetzt habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt, und das ist garantiert für dich auch als Trainingsexperte ganz wichtig. Das ist das Thema Wissen. Ja? Weil was ich feststelle, ist, dass das Wissen ganz unterschiedlich definiert wird. Wir haben gerade ein Projekt, wo wir einem Unternehmen helfen, in mehreren Ländern, also oder für mehrere Länder, den Kundenservice zentral aufzusetzen in einer virtuellen Organisation. Und da treffen wir natürlich jetzt auf existierende Strukturen, auf existierende Systemstrukturen und auf existierende Dienstleisterstrukturen, ja. Und wenn ich mit den Menschen darüber spreche, wie habt ihr dann eure Wissen organisiert, dann sagen die einen, ja, wir haben ein Wissensmanagementsystem, also sei es eine SABI oder eine USO oder sowas in der Art, ja, wo ich das sehr strukturiert und aufgebaut habe und vor allen Dingen auch dauerhaft pflege. Und die anderen sagen mir, naja, ich habe die Trainingsunterlagen habe ich in den Dienstleister gegeben und der hat das irgendwie in Excel reingepackt und damit arbeitet er jetzt. Ja, und dann gibt es auch Menschen, die sagen, naja, Wissensmanagementsystem haben wir eigentlich gar nicht, wir haben nur Trainingsunterlagen. Also da muss man eigentlich erstmal grundlegend definieren, was versteht man unter einem Wissensmanagementsystem und wie funktioniert das Wissensmanagementsystem gemeinsam mit dem Training, ja? Weil für mich sind das erstmal, haben beide sehr viel mit Inhalt zu tun, sind allerdings von der Zielsetzung her und von der Aufgabe her unterschiedliche Bereiche.
Ja, absolut, absolut. So, jetzt sind wir schon beim Mensch angekommen, richtig?
Ganz genau. Jetzt gehen wir den Kreis weiter und dann sind wir beim Thema Mensch. Und da fangen wir wieder beim Kunden an. Nehmen wir mal, es gibt ja ganz berühmtes Unternehmen, IKEA, die duzen den Kunden. Das machen die nicht einfach so, weil irgendjemand im Kundenservice sagt, ich habe heute Lust zu duzen, sondern es ist eine Strategie des Unternehmens. Wie möchte ich mit meinen Kunden als Mensch kommunizieren und auf welche Art von persönlicher Bindung möchte ich denn über die Kommunikation an den Kunden transportieren? Ja? Der Hintergrund ist natürlich, dass in Schweden sich alle duzen, was in England aber übrigens auch alle machen. Aber das haben sie konsequent transportiert, weil sie sagen, wir transportieren eine gewisse Kultur, in der wir miteinander umgehen und in der wir mit dir als Kunde umgehen. Und das muss ich definieren und das muss ich dann auch meinen Kolleginnen und Kollegen trainieren, damit die das auch genauso tun und vor allen Dingen nicht nur so tun, sondern auch verstanden haben, warum. Weil ich transportiere in der Art, wie ich kommuniziere, ja die Kultur des Unternehmens, für das ich arbeite. Das ist bei uns in unseren eigenen Unternehmen genauso, wie das bei den großen Kundenservice-Organisationen ist, die outgesourced sind und für einen Auftraggeber arbeiten. Das muss ich sicherstellen. Dann haben wir aber natürlich, wenn wir beim Thema Mensch sind, eben ganz viele Kolleginnen und Kollegen im Callcenter, in den Kundenservice-Organisationen. Und da muss ich für mich als Unternehmen, aber auch als Auftraggeber definieren, wie möchte ich denn, dass diese Menschen geführt werden. Also wie sollen sie trainiert werden, wie sollen sie motiviert werden, sollen sie gesteuert werden, was für eine Art von Kommunikation habe ich, wie definiere ich Ziele und transportiere sie. Das alles, das hängt im Grunde alles miteinander zusammen. Wenn ich unrealistische Ziele habe, kann ich noch so viel trainieren. Wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen schlecht umgehe, dann nutzt auch das beste Wissen nichts. Und dieses ganze Thema Mensch ist im Grunde der emotionale Schmierstoff, der dafür sorgt, dass diese ganze technisch aufgebaute Callcenter- und Kundenservice-Organisation überhaupt funktioniert.
Ja, jetzt grätsche ich mal ganz kurz rein. Bitte. Du hast gerade Kultur, Werte auch so, ja, auch direkt angesprochen.
Ja.
Jetzt nehmen wir gar nicht mal international, weltweit Standorte, sondern wir haben ein Unternehmen, was hier in Deutschland oder in Europa tätig ist und setzt sich zusammen von den Mitarbeitenden her aus verschiedenen Menschen, Geschlechtern und auch Kulturen. So, jetzt hast du das Thema Führung angesprochen, aber auch das Thema Werte, wie ticken wir im Service. Wie siehst du gerade diese Herausforderung, das alles zu integrieren? Also die verschiedenen Kulturen, die hier vor mir sitzen, plus die Kultur meines Unternehmens und die Werte. Wie geht man das am besten an? Außer, dass man sagt, hier sind unsere Werte, die werfen wir jeden Morgen an die Wand und die habt ihr ab morgen zu leben, weil ihr hier arbeitet.
Also erstmal das Thema wertebasierte Führung ist ja ein ganz eigenes Thema. Da können wir quasi nochmal einen extra Podcast drauf machen.
Können wir gerne machen.
Aber grundsätzlich bin ich da sehr kundenzentriert unterwegs. Egal wo die Kolleginnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal wo die sitzen, ja. Und wir sind ja gerade irgendwie so einmal durch ganz Europa runtergegangen bis Ägypten. Und egal, wo diese Leute sitzen, die müssen so mit dem Kunden sprechen, wie der Kunde in der Kultur, in der er lebt und in seinem persönlichen Umfeld, das, was er im Grunde kennt, ich muss ihn dort abholen. Ja, das heißt, ich kann auch nicht, ich übertreibe jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich kann nicht wenn ich Ägypter bin und ich sitze in Ägypten, dann muss ich so mit dem Kunden sprechen, wie mir beigebracht wurde, wie der deutsche Kunde in Deutschland behandelt werden möchte. Ich kann nicht mit ihm so reden, wie ich das mit einem Ägypter in Ägypten auf der Straße tun würde. Ja? Sondern das, und das ist, glaube ich, das Schwierige, das zu definieren und auch klar zu transportieren. Ja? Weil wir wollen ja den Kunden zufriedenstellen. Und der Kunde muss sich abgeholt fühlen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise, wie ich miteinander spreche. Und das über die Kulturen und über die Kontinente und unter unterschiedlichen Sprachen zu transportieren, das ist durchaus eine Aufgabe. Und da muss ich sehr viel Aufwand reinstecken, damit meine Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice das auch wirklich adaptieren können und verstehen und anwenden können.
Genau, also da bin ich froh, dass du das so sagst, weil es wird sich ja oft immer gern rausgeredet, ich sehe das anders, ich rede anders von meinem Sprachstil und so, aber wenn nun mal jemand im Callcenter von Porsche sitzt und Anrufe entgegennimmt von Menschen, die auf der Autobahn stehen, wenn das Ding mal liegen bleibt, dann müssen sie halt so mit diesem Menschen reden, der halt 100.000 oder mehr Euro für ein Auto investiert hat und eine ganz bestimmte Erwartungshaltung hat, ja. Und ja. Da muss ich mich auch ein Stück weit eben dann auch von dem entfernen, was ich vielleicht als normal ansehe. Also ich finde es ein spannendes Thema, aber ja, lass uns da auch gerne nochmal eine eigene Episode drüber machen. Das ist bestimmt.
Ja, weißt du, der entscheidende Punkt ist ja, einer meiner ersten Chefs, der hat gesagt, Callcenter ist eigentlich Produktion. Ja, der hat das ganz gerne mal Produktion genannt, ja, weil das, was wir dort produzieren, ist eine standardisierte Kommunikation mit Kunden, von denen ich zumindest relativ sicher bin, was sie denn erwarten. Ja? Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich muss im Grunde schon für einen Mitarbeiter im Kundenservice definieren, wie der denn mit meinen Kunden umgehen soll. Natürlich wird das, und wir wissen alle, wie das ist, am Anfang, wenn du eine kleine Organisation hast, dann sagt jeder, ja, komm, fang da mal an, bereite mal was vor, ich gucke mir das an und dann redest du schon irgendwie mit den Kunden. Das passt wahrscheinlich auch am Anfang. Nur wenn ich dann 3, 4, 5, 10 habe, dann wird es schwierig, weil dann macht nämlich jeder das so, wie er findet, dass es gut ist. Und was ich ganz oft erlebe, ist, wenn du so in Kundenservice-Organisationen reingehst, so ich sag mal bis 50, ja, dann hast du ganz oft dieses, eigentlich macht das jeder so auf seine Art und Weise, ja. Und ich will jetzt noch nicht mal sagen, welche von diesen Art und Weisen schlecht ist. Es ist nur schwierig zu messen und schwierig zu steuern und vor allen Dingen schwierig outzusourcen, weil wenn jeder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kundenservice so arbeitet, wie er oder sie das gut finden, ja, was für einen Standard möchte ich denn dann nehmen, um meinem Dienstleister zu sagen, wie er arbeiten soll? Also muss ich das erstmal standardisieren. Und das ist etwas, was wir auch sehr häufig tun, dass wir Unternehmen, die vielleicht zum ersten Mal outsourcen wollen oder Unternehmen, die jetzt ihre gesamte Outsourcing-Struktur komplett neu umstellen, wo sie sagen, wir haben sehr viele Dienstleister, die in unterschiedlichen Kleinbereichen arbeiten und wir wollen das jetzt eher so in einige wenige konsolidieren, weil die uns auch transformatorisch, technologisch, automatisierungstechnisch weiterhelfen können, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich auch weiß, was ich denn abgebe, ja, und es muss vorher definiert sein, weil es ist ja im Grunde ein Arbeitspaket, was ich meinem Dienstleister gebe und der muss ja in der Lage sein, das zu leisten und dafür muss ich es vorher erstmal definieren.
So, jetzt haben wir aber auch schon so Begriffe, oder du hast Begriffe fallen lassen wie Controlling, Steuerung, Messbarkeit, eben das Ganze. Jetzt sind wir doch am Ende schon beim Thema, ich sag mal, Managementrahmen angelangt, oder?
Genau, das ist quasi das, was jetzt noch fehlt, weil alles das, was ich vorher aufgebaut habe, alles das, was durch die Kolleginnen und Kollegen geleistet wird, das muss ich messen. Und dafür muss ich ein vernünftiges Reporting aufgesetzt haben. Und wenn es nach mir geht, bitte kein Reporting, wo jeder Teamleiter oder jeder Operationsleiter sich jeden Morgen erstmal 1,5 Stunden vor Excel setzt und irgendwie manuell irgendwelche Daten von A nach B kopiert, weil das ist, um dann doch nur wieder irgendwelche vergrößerten Excel-Tabellen zu liefern, sondern ich möchte ein aussagekräftiges Reporting, was mir unterschiedliche Datenquellen zusammenstellt und das, wenn es geht, weitestgehend automatisiert, sodass ich verstehe, also dass ich nicht nur eine Auflistung von Zahlen habe, sondern dass ich verstehe, wo habe ich ein Handlungsfeld, wo ich jetzt sofort etwas tun muss. Ja? Das hat aber auch was mit dem Thema Governance zu tun, weil selbst wenn ich Kennzahlen habe, das erlebe ich auch sehr häufig, dann wird damit trotzdem nichts getan. Also eine Governance heißt, habe ich irgendwo ein Daily Huddle, wo alle wichtigen Personen in der Kundenservice-Organisation oder sagen wir mal, zumindest in der Operative sich morgens mal kurz zusammenschalten und sagen, ja, was haben wir gestern erreicht, ja, was ist die Situation heute mit dem Staffing, was sind die Ziele, die ich heute erreichen muss, passt das alles so, wie wir das geplant haben oder müssen wir irgendwelche Trainings verschieben oder müssen wir was anderes machen, müssen wir von Kanal A nach Kanal B shiften, weil wir vielleicht einen Backlog im E-Mail haben und lauter solche Dinge. Und das geht dann eben bis zum Annual Business Review hoch, also von dem Daily Huddle über die Weekly Meetings, über die Monthly und Quarterly Meetings bis zu den Annual Meetings, dass auch wirklich klar ist, wer macht denn dort was. Aber ja, das ist eben auch das Thema Performance Management. Wie gehe ich dann, also welche Kennzahlen liefere ich denn auch meinen operativen Menschen, damit die auch wissen, was sie geleistet haben? Und diese, und das ist natürlich das Thema Personaleinsatzplanung oder sagen wir erstmal komplett Workforce Management vom Forecasting bis zur Personaleinsatzplanung. Und alle diese Bereiche, die muss ich eben auch noch definieren, weil dann weiß ich eben am Ende erst, was ich denn erreicht habe, was ich denn geliefert habe, was ich mit meiner Produktion, wie ich sie gerade genannt habe, produziert habe, ja. Mhm. Erstmal an ausgehender Leistung und dann sind wir jetzt wieder in den Kreis angekommen, weil da messe ich natürlich auch die Kundenzufriedenheit oder die Loyalität, um dann auch zu wissen, was ist davon beim Kunden angekommen.
Wunderbar. Und du sprichst mir in vielen, vielen Punkten wirklich aus dem Herzen und ich sag mal ganz kurz, warum noch. Durch Training und Coaching bin ich ja sehr, sehr oft direkt ja am Kommunikationspunkt, am Telefon, da wo das stattfindet, wo das Produkt geliefert wird, ne? Ja. Was du jetzt gerade angesprochen hast. Und es hakt immer wieder an einzelnen Punkten in diesen Schritten, die du gerade beschrieben hast. Ja. Entweder wir haben ein Problem mit den Prozessen, was es schwierig macht, oder die Technik, ich muss in 4 Datenbanken arbeiten und bevor ich irgendwo was habe. Und alles das, ich sag mal, ja, zerstört will ich nicht sagen, aber alles das macht die Qualität dieses Produktes dann wieder gefährdet. Das Ganze. Und wenn man das wirklich schrittweise macht, so wie du, dann können wir doch im Grunde das haben, ja, was wir alle wollen. Da sitzen Menschen, die haben ein schönes Setting, die wissen, was sie zu tun haben und die können frei sich auf das konzentrieren, was ihnen da jetzt entgegenkommt, nämlich auf den Kunden, sein Problem, seine Frage, seine Wünsche, wie auch immer.
Genau. Lass doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Callcenter damit beschäftigen, wofür sie da sind, nämlich Kommunikation mit dem Kunden. Ja? Genau. Und nicht Systeme handeln, rauf und wieder runter und wieder rauffahren und mit Problemen konfrontiert sein, die eigentlich gar nicht zu ihnen gehören. Ja?
Genau. Und ich kann dann ganz, ganz gut verstehen, dass Mitarbeitende sich halt auch Wege suchen, in Hinblick auf die Kundenzufriedenheit, ne, wo sie halt bestimmte Systeme, ich sag mal, umgehen oder bestimmte Prozesse verändern und im Grunde die Arbeit machen, die andere vorher hätten machen müssen.
Ja, ganz genau. Ja. Und das ist dann das, wo es quasi am Telefon zur Verbrüderung zwischen dem Kunden und dem Mitarbeiter kommen, weil die sagen, ja, wir haben hier jetzt irgendwie gerade ein Problem, aber ich mache das jetzt mal so und so für Sie, weil ich möchte, dass Sie zufrieden wieder rausgehen. Das Super. Erleben wir ja alle. Ja?
Mitarbeiter des Monats.
Ja, ganz genau. So. Aus Kundensicht zumindest wahrscheinlich. Ja, nicht aus Unternehmenssicht, weil der hat nämlich etwas gemacht, was er nicht tun soll.
Genau.
Aber jetzt lass mich noch mal kurz auf dieses Modell zurückkommen, weil dieses Modell, das benutzen wir natürlich beim Service Design für Unternehmen, die einen Kundenservice neu aufbauen. Das nutzen wir aber auch beim Review, also was weiß ich, wenn wir einen Health Check machen oder eine grundlegende Analyse für eine bereits existierende Organisation. Wir gehen immer alle diese Felder durch. Es sei denn, der Kunde sagt mir, nee, lass mal die Technologie weg, dann sage ich aber trotzdem, dass das keine gute Idee ist. Also wir betrachten immer alle diese Felder, weil, und das hast du gerade so schön gesagt, wenn ein Aspekt von in diesem Kreis nicht vernünftig aufgesetzt ist, dann landet es letzten Endes in irgendeiner Art und Weise negativ draußen beim Kunden.
Genau, ja.
Ja.
Und das wollen wir nicht.
Nein, das überhaupt wir nicht.
Das will keiner. wunderbar. Ich habe noch hier eine kleine Notiz und das möchte ich gerne jetzt auf jeden Fall noch anführen.
Ja.
Du hast gesagt, in Zusammenarbeit mit dem Contact Center Network startet ja ein Zertifikatslehrgang an der Ohm Business School. Wenn du uns da so mal einen kleinen Gruß aus der Küche lieferst, so kurz vor Weihnachten, worum geht's da und was hat es auch, was trägst du dazu bei, tragt ihr dazu bei?
Also, wir haben mit der OHM Professional School vereinbart, also der Jens Fuderholz, der ist ja bei uns da mit drin der ist dort bereits als Dozent tätig und die Kollegen sind miteinander ins Gespräch gekommen und dann kam die Idee auf, ob wir denn nicht einen Customer Service oder einen Lehrgang anbieten wollen für Customer Service Führungskräfte oder für angehende Customer Service Führungskräfte. Und so war die Idee geboren und dann haben wir uns in kleinen Kreisen im Contact Center Network zusammengetan und haben überlegt, okay, was sind denn die Bereiche, die wir abbilden wollen? Und dann hat so jeder mal sein Modell im Grunde irgendwie vorgeschlagen, was denn da so passieren sollte. Mhm. Und was wir dann als Grundlage genommen haben, war quasi erstmal dieses Operating Model, weil da ist wirklich alles drin. Und wir haben ja unterschiedliche Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen. Also ich werde gemeinsam mit dem Atticus Schacht mich eher um die Themen, um die ersten zwei, drei Bereiche kümmern. Das heißt also um das Thema Strategie, um das Thema Experience, Journey, Prozesse und Struktur. Und dann haben wir IT-Fachleute, also sei es den Andreas Klug oder den Martin Schröder, die sich dann eben darum kümmern, was können wir denn und sollten wir beim Bereich Technologie oder auch der Markus Grutzek mit seinen CRM-Erfahrungen, dass wir das dort abbilden. Und dann haben wir eben auch das Thema Mensch und das Thema Steuerung und Führung. Da haben wir dann beispielsweise den Florian Schümann mit seinen Workforce-Management-Erkenntnissen. Ja. Sodass wir also ein Training anbieten oder einen Lehrgang anbieten, der sich, und das ist die aktuelle Planung, wo insgesamt 3 Wochenenden erstreckt. Also die Wochenenden fangen dann in diesem Falle schon am Donnerstag an und enden am Samstagmittag, was ich persönlich dann auch doch noch ganz angenehm finde. Und es wird ein Vor-Ort-Lehrgang in Nürnberg sein und danach bekomme ich auch ein Zertifikat, dass ich quasi ausgebildeter Customer Service Manager bin.
Wunderbar. Und all diese Namen.
Das Ganze startet, muss ich jetzt auch nochmal sagen, das Ganze startet, so wie es aussieht, im Sommersemester. Da sind wir dann also bei Mitte, Ende April nächsten Jahres.
Dankeschön. Und diese ganzen Namen, die du gerade genannt hast, die ich ja auch kenne aus dem Netzwerk, die stehen einfach für Expertise, für Praxiserfahrung, für eine geballte Ladung an Wissen und an Know-how. Also das kann einfach nur gut werden.
Und deshalb Grüße an die Kollegen, die können sich jetzt ein bisschen gebauchpinselt fühlen. Also
absolut.
Das haben sie verdient. Alles das haben gut. Sie verdient.
Dann lass mich mal kurz zusammenfassen, lieber Ludger. Erstens, wir haben fast 40 Minuten. Diese 40 Minuten gingen so schnell rum und waren kurzweilig und interessant, viel interessanter als so manche Halbzeit der deutschen Fußballnationalmannschaft in diesem Jahr. Also deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ich versuche mal so einen kleinen Bildvergleich. Service. Mhm. Also Service ist ungefähr, finde ich, wie Radio machen. Ja, im Radio hörst du jemanden, der klingt gut, der ist locker, man hat das Gefühl, der redet einfach und sitzt da und wie auch immer, ja, aber er hat einen ganz klaren Plan, er hat eine ganz klare Technik, er weiß, wann die Nachrichten kommen, er weiß, auf welchen Knopf er drücken muss. Und dieser Rahmen, dieses Spielfeld erlaubt ihm dann, das zu tun, wofür er da ist, nämlich locker rüberzukommen, Leute zu begeistern, an sich zu binden, den Radiosender wieder einschalten zu lassen. Und diese Mixtur aus Klarheit, aus eben Prozessen, aus Struktur und dieser Freiheit, finde ich, das macht auch einen guten Service aus.
Und dann lass mich das Bild noch ergänzen. Ja, also ich bin jetzt kein Radiofachmann, aber während des Studiums habe ich mal im Bereich Kommunikationswissenschaft so ein kleines Projekt gemacht zum Thema Radio. Mhm, ja. Und du hast jetzt gerade von dem Moderator gesprochen, der da vorne lockerflockig rüberkommt. Das ist ein großer Team-Effort, ja, weil alles das, was dort gesagt wird, hat er ja nicht selber geschrieben oder selber recherchiert. Die ganze Technik wurde von jemandem hingestellt, der ganze Ablauf wurde geplant, die ganze Technik überhaupt hingestellt, dass das auch beim Kunden ankommt. Alles das ist eine Teamaufgabe und ein Teamerfolg, wenn vorne die Moderatorin lockerflockig rüberkommt, ja, und das ist auch im Kundenservice einfach ganz wichtig, weil der Mitarbeiter, der vorne sitzt, der und mit dem Kunden spricht, der hat eine Riesenmannschaft und wenn die gut zusammenarbeitet, dann haben wir vieles erreicht.
Wunderbar. Jetzt haben wir so viel über Radio geredet. Jetzt grüße ich auch nochmal Paul-Johannes Baumgartner von Antenne Bayern, der hier ab und zu auch mal reinhört. Ja, lieber Ludger und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Ein ganz spannendes Thema. Wie immer in den Shownotes sind natürlich die Kontaktdaten von Ludger Strohm. Man kann ihn anrufen, man kann ihm anschreiben, man kann schöne Videokonferenzen in, darf ich das sagen, in einer Holzhütte, jetzt habe ich es gesagt, führen. ganz tolle Sache. Seien Sie gerne das nächste Mal wieder dabei. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und wir grüßen recht herzlich und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Ludger.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Ciao.